Sehe ich allen auch warm genug? Ich sehe immer mehr Leute, die sich entdecken, hüllen.
Ist dir warm? Du brauchst keine
Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin eher so von innen geheizt. Ja, schön, dass wir da so ruhig meditieren konnten gemeinsam. Ich möchte noch ein paar Sachen aus der Lehrrede jetzt herbeiziehen. Und danach können wir dann noch einmal all eure Fragen und Erlebnisse gemeinsam besprechen. Es gibt hier noch ein paar interessante Sachen. Es wäre jetzt noch nicht komplett der Gesamteindruck unserer Lehrrede. Vielleicht fange ich gleich mal wieder mit einem Gleichnis an. Das finde ich auch sehr schön veranschaulicht, wie sich was der Unterschied ist zwischen einem Geist, der die Achtsamkeit auf den Körper entfaltet, und einem, der sie nicht entfaltet. Könnt ihr euch erinnern, gestern Stichwort Krähen trinken. Ja, was war das für ein Gleichnis nochmal? Könnt ihr euch erinnern? Ja, genau, Gefäß. Und wenn das leer ist, dann.
Kommt Mara und schüttet irgendwas rein, was man nicht möchte.
Okay, und wenn es voll ist?
Dann hat sie keinen Platz mehr.
Dann, genau, dann hat sie keine Chance, was du es willst. Ja, du hast Mara gegendert sozusagen.
Oh, stimmt, das habe ich ganz schön
gemacht. Ja, kann man ja auch mal sagen. Der Mara, die Mara, das Mara. Weiß man nicht, welches Geschlecht. Es wird immer ein Mann daraus gemacht, ne? Ist eigentlich auch nicht fair.
Eigentlich nicht, weil das werden doch oft so schöne Frauen da so in Darstellungen.
Das sind ja die Töchter Maras.
Ach so, das sind die Töchter.
Das sind die Töchter, ja. Die da um den Buddha rumtanzen. Na gut, also Mara, wie auch immer, der sich dann identifiziert. Der möchte immer uns irgendwie da sein Zeug aufdrängen. Ne? Und da gibt es jetzt schöne Gleichnisse, die zeigen, wie schaut das aus, wenn wir ihn lassen, und wie schaut das aus, wenn wir vorbereitet sind. Oder wenn wir uns eine Antwort sozusagen erarbeitet haben. Das eine war mit dem leeren und dem vollen Krug. Und hier haben wir nochmal was anderes, das ist auch einprägsam. Angenommen, ein Mann, das ist auch wieder ein Mann, also vielleicht ist Mara deswegen auch ein Mann. Angenommen, ein Mann würde eine schwere Steinkugel auf einen Erdhügel aus nassem Lehm werfen. Kann man sich das ungefähr vorstellen? Eine schwere Steinkugel auf einen Lehmhaufen geworfen. Was meint ihr, Mönche? Würde jene schwere Steinkugel Eintritt in den Erdhügel aus nassem Lehm finden können?
Ja.
Ja, sogar wahrscheinlich mit einem ziemlichen Plop. Und, ja, ehrwürdiger Herr, genauso, ihr Mönche, findet Mara, wenn jemand die Achtsamkeit auf den Körper nicht entfaltet und geübt hat, Eingang und Halt in ihm. Wenn man nur so eine wehrlose, schwabbelige Masse ist, die alles mit sich machen lässt, dann kann der Mara da alles auf uns werfen und wir lassen das ungebremst in uns einsinken. Finde ich ganz spannend, jetzt wo wir schon beim Thema waren, auch gerade im Zusammenhang mit, also ein großes Thema der Identifikation mit dem Körper ist ja auch die Identifikation mit dem Geschlecht. Wie immer sich das dann ausformt, haben wir doch meistens eine ziemlich eindeutige Vorstellung davon, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, und dann dementsprechend bilden sich dann auf der einen Seite Anhaftungen über die eigene Vorstellung und dann Anhaftungen darüber, was man dann auf der Gegenseite erwartet oder schön findet oder anziehend findet. Und diese Geschlechtsidentifikationen, sowohl im Innen als auch im Außen, dafür ist dieses Gleichnis, finde ich, auch sehr schön, weil ihr habt das sicher alle schon erlebt in eurem Leben, wie ungebremst so eine Wahrnehmung dann auf einen eindringen kann. Das ist einem so selbstverständlich, dass man sagt, ich bin jetzt ein Mann, ich bin jetzt eine Frau und diesen anderen Mann, diese andere Frau finde ich deswegen jetzt anziehend. Und dann zu sehen, der Körper ist in Wirklichkeit, also in einem Knochen, in einem Hautstück steckt es per se keine Männlichkeit oder Weiblichkeit. Oder in einem Erdelement, in einem Wasserelement, in einem sich auflösenden Körper. Wo bleibt dann noch da dieser Halt, an dem man eine Identifikation aufhängen könnte? Aber wenn wir uns dessen als nicht bewusst sind und quasi nur den Geist erlauben, mit uns zu machen, was er möchte, dann sind wir wie dieser Lehmhaufen, wo dann wirklich so eine ganz archaische Wahrnehmung auch eindringen kann. Das wäre da jetzt das Gegenstück dazu. Im Mönche, wenn jemand die Achtsamkeit auf den Körper entfaltet und geübt hat, kann Mara keinen Eingang und keinen Halt in ihm finden. Angenommen, ein Mann würde ein leichtes Schnurknäuel gegen eine Tür werfen, die gänzlich aus Kernholz besteht. Was meint ihr, ihr Mönche, würde jenes leichte Schnurknäuel Eintritt in die Tür finden, die gänzlich aus Kernholz besteht? Also das kann man verneinen, nein, ehrwürdiger Herr. Genauso, ihr Mönche, kann Mara, wenn jemand die Achtsamkeit auf den Körper entfaltet und geübt hat, keine Gelegenheit und keinen Halt finden. Also weil einfach, wenn wir die eine Wahrnehmung kultivieren, die uns zeigt, wie der Körper vielleicht ein bisschen realistischer gesehen werden kann, dann ist es nicht so, also die Tür, das klingt vielleicht so, dass man sich da irgendwie einsperrt oder verschließt, aber diese Türe ist dann einfach auch ein Schutz vor den Vorschlägen, Angeboten Maras, da doch irgendwie sich was auszudenken. Eine Übung sollten wir noch besprechen. Es ist auch echt interessant, dass diese Übung hier in diesem Kontext auftaucht, und zwar reiht der Buddha an diese Aufzählung von der Atembetrachtung, der Betrachtung der vier Grundstellungen des Körpers, die verschiedenen Tätigkeiten des Körpers, die anatomischen Teile des Körpers, die vier Elemente, den Zerfallsprozess eines toten Körpers, jetzt am Schluss noch die vier Vertiefungen an. Das ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen können wir das jetzt so interpretieren und so in unserer Praxis verwenden, dass wir die vorangegangenen Übungen als eine Vorbereitung für die Vertiefungen sehen. Das ist der erste Punkt, über den werde ich jetzt mal sprechen. Falls ich dann den zweiten vergesse, könnte mich daran erinnern. Vielleicht können wir uns mal anhören, wie das klingt, wenn der Buddha die erste Vertiefung beschreibt. Beziehungsweise, ja, vielleicht zuerst noch, wie er quasi den Vorspann beschreibt, der so einer Vertiefung vorausgeht. Die von euch, die sich schon ein bisschen intensiver mit den Lehrreden beschäftigt haben, werden sich vielleicht auch schon gewundert haben, dass der Buddha keine ganz direkte Methode beschreibt, wie man in diese Vertiefungen eintritt. Es ist jetzt nicht so, dass er sagt, da konzentriere dich auf den Atem, bis du dann in die Vertiefung eintrittst. So eine Anweisung finden wir vom Buddha eigentlich nicht. Das kann einen ein bisschen durcheinander bringen, aber ich finde das im Prinzip auch sehr schön. Das heißt, dass wir diesen Zugang zu diesen mysteriösen Vertiefungen da auch entmystifizieren können. In der längeren Sammlung, das ist jetzt hier die mittlere Sammlung, in der längeren Sammlung kommt immer wieder eine gewisse Abfolge vor, wo der Buddha beschreibt, wie eine Meditierende durch das Überwinden der Hindernisse und das Erkennen der Abwesenheit der Hindernisse in sich eine Art von Erleichterung oder Frohsinn erzeugen kann. Pamoja ist da das Pali-Wort, das ist jetzt noch nicht die Freude und das Glücksgefühl, das ihr aus den Vertiefungsbeschreibungen kennt. Das ist ein Gefühl von Erleichterung oder Frohsinn, dadurch, dass etwas abgelegt ist, was einen vorher belastet hat. Darum finde ich Erleichterung auch schön im Gegensatz zur Belastung. Und diese Erleichterung führt dann dazu, dass Freude entsteht, dass der Körper sich auch noch einmal in der Tiefe beruhigt oder auch mit so einer gewissen wohligen Stimmung angefüllt wird. Und das ist dann schon, da muss man dann schon wirklich aufpassen, nicht in eine Vertiefung zu schlittern, wenn man das gerade nicht vorhat, wenn man soweit sich mal vorgetastet hat.
Ich habe noch eine Frage, ist es eine Voraussetzung, dass die Hemmungen weg sind, um in die Vertiefung zu kommen?
Ja,
ist
schon.
Ist nicht, dass man durch die erste Vertiefung die Hemmungen weg
hat? Ja, naja, das ist dann der zweite Punkt. Ja, also ja. Merkt ihr die Frage mal noch ein bisschen. Ja, im Prinzip würde man jetzt ja sagen, aber da ist natürlich auch die Frage, wie man diese Grenze zwischen Vertiefung und Nicht-Vertiefung genau definiert. Und dafür ist eben auch unsere Lehre, die hier ein bisschen ein neuer Blickwinkel auf vielleicht, wie man die Erklärung gewohnt ist. Jetzt lasst mich mal kurz bei meinen Zetteln den richtigen finden. Hören wir es doch mal an, wie der Buddha die erste Vertiefung beschreibt. Ah, das ist jetzt, kommt es einfach, das ist die nächste Übung nach der Betrachtung über das Zerfallen eines toten Körpers. Weiter im Mönch. Hier betritt ein Mönch die erste Vertiefung. Ganz zurückgezogen von Sinnendingen, zurückgezogen von unheilsamen Dingen, begleitet von anfänglichem und anhaltendem Hinwenden des Geistes, von Freude und Wohlgefühl, durch besagte Zurückgezogenheit entstehen und er verweilt darin. Jetzt geht es hier weiter. Also er verweilt darin und danach lässt er die Freude und das Wohlgefühl, die aus dieser Zurückgezogenheit entstanden sind, sich im ganzen Körper ausbreiten. Wo habe ich denn das aufgeschrieben? Hier. Jetzt habe ich es. Er lässt diese durch die Zurückgezogenheit entstandene Freude und das Wohlgefühl fein durch den ganzen Körper fließen, ihn umfließen, lässt sie den Körper ganz anfüllen und völlig durchdringen, sodass kein Teil des ganzen Körpers von der Freude und dem Wohlgefühl unberührt bleibt. Also, da gibt es einiges, was wir beachten können. Was da oft überlesen wird, ist, dass die Freude und das Wohlgefühl durch Zurückgezogenheit entstehen. Und zwar, was ist damit gemeint? Zurückgezogen von Sinnendingen und unheilsamen Dingen. Das haben wir heute auch geübt, dass wir es versuchen, durch diese neue Wahrnehmung des Körpers den Geist zurückzuziehen von der Faszination mit den Sinneserlebnissen. Oder wie das durchgehende Motto in der Lehrrede auch war, die Erinnerungen und Einstellungen, die mit dem Alltagsleben zu tun haben, zum Schwinden zu bringen. Ja, dieses Alltagsebene dreht sich natürlich ganz vorrangig um das, was wir über die Sinne erleben und das, was da potenziell an Genuss zur Verfügung stehen könnte. Jetzt ist es leider so, dass die Beschäftigung mit den Sinnendingen auch immer wieder Anlass gibt dafür, dass der Geist sich in unheilsame Absichten verstrickt. Ja, wenn wir etwas besonders Schönes sehen, dann lässt, also nicht, dass es etwas Sündhaftes ist, etwas haben zu wollen, aber es macht uns einfach unruhig. Ja, oder wie der Buddha so schön sagt, über diese fünf Hindernisse, das ist etwas, was das Herz trübt und die Weisheit lähmt. Das kennt ihr sicher alle. Wenn ihr irgendwas haben wollt, weil es euch ein angenehmes Gefühl verspricht, dann trübt es euer Wohlbefinden, trübt es euer Herz und lähmt es die Weisheit, weil man plötzlich gar nicht mehr hören will, das ist unbeständig oder das brauche ich vielleicht gar nicht. Nein, nein, es muss jetzt sein, her damit. Ja. Das ist auch so ein lustiges Erlebnis im Kloster in Mettawa. Haben wir mal einen Pullover bestellt für einen Mönch im Internet, weil Mönche wollen ja immer braune Sachen anziehen und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, in einem Geschäft einen braunen Pullover zu finden. Dann hat man im Internet einen braunen Pullover bestellt und dann kam der wirklich so ruckzuck da mit der Post und dann war da so eine Werbekarte dabei, wo dann drauf stand, ja, das, if you can't stop thinking about it, buy it. Und ich hatte das Anschaffungserlebnis des Pullovers eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Man schaut sich das an und dann denkt man sich, naja, brauche ich das wirklich, vielleicht finde ich da noch was Besseres und dann fällt es einem nochmal ein und nochmal und dann kauft man es. Also selbst als Mönch ist man da in Gefahr. Wenn man sich da den kleinen Finger hergibt, dann wird man sofort reingezogen. Oder es ist ja nicht da draußen im Computer, dass da was Unheilsames im Computer steckt. Ne? Es ist ja unser Geist, der dann einfach seine Zufriedenheit verliert und dadurch halt auch seine Stabilität. Natürlich geht das Ganze auch in die andere Seite. Wenn der Pullover dann nicht passt oder zu klein ist oder am dritten Tag schon ein Loch hat, dann kommt die andere Seite. Ne? Dann ärgert man sich oder ist ganz traurig. Ja, der Herr Mönchskollege hat ihn dann nicht im Wollprogramm gewaschen und dann war der nicht mehr so, sondern so. Ich weiß nicht, ob jemand die Andrea Füllgrabe kennt, die war ja auch eine Zeit lang in der Mettawa, die hat ihn dann bekommen. Also die ist eine recht schmale, kleine Person und der hat er dann noch gepasst. Ja, aber in der Meditation erleben wir dann eben Zustände, wo uns das alles nicht mehr interessiert, welcher Pullover welche Farbe hat und solche Dinge. Ne? Und gerade eine Möglichkeit, aus diesem inhaltlichen Verstricktsein in alltägliches inneres Blabla, da ist eine sehr schöne Medizin, eben diese körperbezogenen Kontemplationen. Weil wir da relativ einfach doch verstehen können, worum es geht, da muss man jetzt nicht irgendwelche komplizierten philosophischen Konzepte verinnerlichen, dass der Körper aus Organen besteht, aus den vier Elementen besteht, dass er sich da auflöst, wenn er verwest, das ist eigentlich, das wissen wir schon, das müssen wir uns nur ein bisschen innerlich ein bisschen vor Augen führen und dann kann uns das schon dabei helfen, den Geist dazu zu bringen, sich zurückzuziehen von Sinnendingen und von unheilsamen Zufallsgedanken. Dann haben wir in der ersten Vertiefung diese Begriffe mit anfänglichem und anhaltendem Hinwenden des Geistes. Da gibt es ganz viele verschiedene Interpretationsvarianten. Wir finden, wenn man es mal so übersetzt, kann man es auch so stehen lassen. Also das ist ein Verhaltensmuster, das der Geist auch im normalen Alltag hat, dass er sich erstmal seine Aufmerksamkeit auf etwas hinwendet und dann diese Aufmerksamkeit immer wieder dort hinrichtet, um bei dem Objekt zu bleiben. Und weil die Sammlung in der ersten Vertiefung eben noch nicht sehr stark ist, macht der Geist das dann auch mit dem erlebten, freudigen, beglückenden Gefühl, dass er halt immer wieder sich hinrichtet und immer wieder dort sich anhalten muss. Und wie hier eben in Aussicht gestellt ist, bringt allein die Zurückgezogenheit von Sinnendingen und unheilsamen Dingen schon ein Gefühl von Freude und Wohlbefinden. Also die Freude würde ich eher als den geistigen Teil sehen und das Wohlgefühl als den körperlichen. Und es herrscht unter den Buddhisten eine große Debatte, was ist jetzt genau eine Vertiefung und was nicht. Und ich werde da jetzt nicht groß drauf einsteigen. Meine Meinung ist, dass das gar nicht so wichtig ist. Das Wichtige ist, die Zurückgezogenheit des Geistes von unheilsamen Dingen in sich zu erleben und zu bemerken und vor allem zu bemerken, dass das etwas Angenehmes ist. Das muss nicht immer im bombastischen Feuerwerk daherkommen. Das kann manchmal nur ein Anflug von Erleichterung sein, von einer gewissen stillen Freude, die man in sich bemerkt. Wichtig finde ich zu wissen, dass man darauf achten kann und soll, dass sich so etwas zeigen kann. Ja, sonst wartet man vielleicht auf irgendein Feuerwerk und verpasst ganz diese ruhige, stille Freude daran, dass man den Geist aus der Sinnenwelt abgezogen hat. Und es wäre ja auch ein bisschen absurd, wenn es jetzt hier plötzlich wieder um Feuerwerke ginge. Ja, es geht ja viel mehr darum, dass der Geist lernt, durch einen weisen wirklichkeitsnahen Blickwinkel auf die Dinge, auf den Körper, entsteht etwas Angenehmes, etwas Positives. Das ist pädagogisch wichtig in unserer gesamten, in der Entwicklung unserer Meditationspraxis. In dem zweiten Teil, den ich vorgelesen habe, wird beschrieben, wie diese Freude und das Wohlgefühl, das durch die Zurückgezogenheit entsteht, im Körper verteilt werden soll. Ja, das spricht jetzt meiner Meinung nach dafür, dass das noch kein kompletter Zustand ist, dass das hier auch nach wie vor eine Übung ist. Also, und dass es dann nicht so relevant ist zu fragen, ja, ab wann fängt dann die Vertiefung an, wenn ich dann schon 50% ausgefüllt habe oder erst wenn es 80% sind. Da würde ich gar nicht so sehr darauf achten. Ja? Also ich würde da nicht so so ein Perfektionsding draus machen, sondern eher wieder eine Weisheitsübung, dass wir eben merken, je bewusster ich mir das mache, dass es heilsam ist, wenn mein Geist sich einmal von den Sinnendingen, von den Identifikationen mit den Alltagsgedanken zurückzieht. Das ist was Heilsames, das ist was Positives. Und je mehr ich mir das bewusst mache, desto eher kann ich dann auch diesen wohltuenden Effekt in mir erleben. Ein Gleichnis gibt der Buddha auch hier. Wir haben das tatsächlich in der Metta-Vihara auch einmal ausprobiert. Experimente habe, könnt ihr vielleicht zu Hause auch machen, wenn ihr eine Badewanne habt mit Badeschaum oder sowas. Und ja, also genau kann man es nicht nachstellen, weil das ist hier irgendwie Bade- und Kosmetikartikel-Praktiken beschreibt, die 2.500 Jahre alt sind, aber die scheinen irgendeine Form von Seifenpulver gehabt zu haben. Und ein geschickter Bademeister oder sein Gehilfe, der nimmt jetzt diese Seifenschüssel und gibt sie in Seifenpulver, nimmt sie in eine Schüssel und die wird dann irgendwie mit angefeuchtet und ich stelle mir das so vor, nicht, dass man dann da so einen Klumpen draus knetet, sondern dass man dass sich da Schaum bildet. Dass man das irgendwie so schlägt, so umrührt bis sich dann so ein ganz dichter, fester Seifenschaum bildet, wo keine Flüssigkeit mehr heraustropft, der so kompakt ist und trotzdem ganz leicht und schaumig. Also so ähnlich wird das hier beschrieben, ne? Dass der geschickte Bademeister dann dieses Seifenpulver nach und nach mit Wasser benetzt und umrührt, bis die Feuchtigkeit seine Schaumkugel ganz durchsättigt und dann eben von innen und außen durchdringt, so wie diese sanfte Freude und dieses Wohlgefühl unseren ganzen Körper durchdringen kann, wenn wir diese Vertiefungspraxis machen. Und jetzt war der zweite Punkt, an den ihr mich hättet erinnern sollen, wenn ich es vergessen hätte. Das Spannende ist jetzt, dass nachdem diese Vertiefung so beschrieben wird, kommt wieder unser Nachsatz, wie bei jeder anderen Übung. Und jetzt hört euch mal an, wie das jetzt hier klingt in dem Zusammenhang. Während er so unberauscht, einsatzfreudig, beharrlich verweilt, schwinden seine Erinnerungen und Einstellungen, die mit dem Alltagsleben zu tun haben. Mit dem Schwinden wird sein Geist innerlich zum Stehen gebracht, setzt sich, wird einheitlich und sammelt sich. Auf diese Weise entfaltet ein Mönch auf den Körper gerichtete Achtsamkeit. Also zumindest in diesem Kontext ist für den Buddha auch die erste Vertiefung eine Übung, die uns dabei helfen kann, über Erinnerungen und Erinnerungen und Einstellungen, die mit dem Alltagsleben zu tun haben, hinauszuwachsen und nicht unbedingt schon das fixfertige Resultat einer radikalen Abwendung von diesen weltlichen Gedanken. Ja, das heißt, auch ein Zustand, der nicht als perfekte Vertiefung irgendwo einen Test bestehen würde, das macht nichts. Auch dieser Zustand kann durch seine freudigen, angenehmen Qualitäten uns dabei helfen, uns noch weiter und weiter von diesen Gewohnheitsgedankenmustern zu entfernen. Also wenn in eurer Meditation, egal ob es durch den Atem ist oder jetzt vielleicht die eine oder andere Anregung von heute, eine dieser Körperübungen ist und ihr kommt dann an einen Punkt, wo sich angenehm anfühlt, einfach ich habe das ja auch wirklich versucht in jeder Meditation mit am Schluss mit dazu zu nehmen, dass diese Übungen jetzt nicht gedacht sind, um dann am Schluss irgendwie angeekelt schreiend aus dem Zimmer zu laufen, sondern eben wirklich auch etwas Heilsames und Angenehmes und Positives zu erleben, einfach dadurch, dass der Körper mal so gesehen wird, wie er ist. Und diese feinen, erleichterten Zustände können wir wunderbar verwenden, um sie dann so mit diesem Seifenschaum und wenn wir uns da ein bisschen drum kümmern und geschickt damit umgehen, dann ist das ein Same einer ganz stabilen, angenehmen, tiefen Meditationserfahrung. Die anderen drei Vertiefungen werde ich heute nicht besprechen. Ihr könnt das gerne in der Lehrrede selber nachlesen. Ich muss ehrlich sagen, ich halte das manchmal nicht für sehr sinnvoll. Da wären dann vielleicht, also wenn man das jetzt theoretisch durchdekliniert, Zustände, die vielleicht nicht für jeden relevant sind und die dann eher noch irgendwelche Vorstellungen auslösen und dann zu einem Hindernis für die Meditation werden können. Es macht aber nichts, wir haben nämlich noch was anderes. Die Vorteile der Achtsamkeit auf den Körper. Der Buddha spricht hier von, ich lese es auch einfach mal vor. Ihr Mönche, wenn die Achtsamkeit auf den Körper immer wieder gepflegt, benutzt, viel daraus gemacht, als Fahrzeug verwendet, als Grundlage benutzt, verankert, gefestigt und gut ausgeübt worden ist. Können diese 10 Vorteile davon erwartet werden? So, von diesen 10 sage ich es gleich ehrlich dazu, werde ich ein paar auch nicht in der Tiefe besprechen. Das sind Beschreibungen von den sogenannten höheren Wissen, wie sich an frühere Leben erinnern und solche Dinge, die sind jetzt hier in unserem Kontext nicht direkt relevant. Könnt ihr auch gerne nachlesen, wenn es euch interessiert. Aber ein paar sind trotzdem für uns auch sehr spannend. Also, was sagt der Buddha da? Welche Vorteile? Man wird Sieger über Unlust und hingerissen sein und Unlust besiegt einen nicht. Man verweilt, indem man Unlust überwindet, wann immer sie erscheint. Weil man einfach was Interessantes zu tun hat. Man wird Sieger über Furcht und Schrecken. Furcht und Schrecken besiegen einen nicht. Man verweilt, indem man Furcht und Schrecken überwindet, wann immer sie erscheinen. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man das so herunterkocht, wo unsere Ängste und unsere Furcht herkommt, auch die wir vielleicht gar nicht bewusst so richtig kennen, dann hat das ganz oft was damit zu tun, dass wir Angst davor haben, dass unserem Körper irgendetwas passiert. Dass wir krank werden, dass wir merken, dass wir alt werden, dass wir intuitiv wissen, dass wir sterben müssen und nicht recht wissen, wie wir damit umgehen. Ja, oder dass wir irgendwie Angst davor haben, körperlich Schmerzen und Ungemach erfahren zu müssen. Könnt ihr mal durchspielen, wenn ihr irgendwas habt, was euch immer wieder Sorgen oder Ängste macht, mal nachfragen, ja, warum ist das jetzt so schlimm? Und dann kommen vielleicht erst ein paar so vordergründige Dinge, aber je tiefer man darunter gräbt, vielleicht hat man dann am Schluss, ich weiß nicht, wenn die Steuererklärung nicht funktioniert hat, dass man da Probleme kriegt, dann warum ist das so schlimm, weil dann ist man eingesperrt und warum ist das so schlimm, weil dann muss ich auf dem harten Gefängnisbett liegen und irgendwas Schlimmes passiert mir vielleicht. Ja? Und dann am Schluss geht es oft darum, ja, dass mir irgendwas wehtut. Dass meinem Körper irgendwas passiert. Man erträgt Kälte und Hitze, Hunger und Durst und Kontakt mit Bremsen, Moskitos, Wind, Sonne und Kriechtieren. Man erträgt böswillig gesprochene, unwillkommene Worte und aufgekommene körperliche Gefühle, die schmerzhaft, scharf, hart, peinigend, unangenehm, unerfreulich und lebensbedrohlich sind. Ja, weil immer eben das Ganze in Relation setzen kann. Das Ganze hat auch eine Erhöhung der Sozialkompetenz auf eine ganz besondere Art. Da gibt es eine schöne Geschichte über den ehrwürdigen Sariputta, von dem haben wir heute schon gehört, das war einer von den beiden Hauptjüngern, die gestorben sind und einer der beiden Äste, die dann gefehlt haben. Und dieser ehrwürdige Sariputta, der war eines Tages unterwegs auf Almosenrunde. Man muss dazu wissen, dass die buddhistischen Mönche ganz unbeabsichtigt eine Konkurrenz darstellten für die damals schon etablierte Brahmanenkaste. Die waren auch von der Großzügigkeit der Laienanhänger der normalen Bevölkerung abhängig. Und dadurch, dass die buddhistischen Mönche eben sehr gezügelt und gestillt aufgetreten sind, waren die recht beliebt als Betätigungsfeld für großzügige Taten. Ja, und das hat dann manchmal bei den anderen religiösen Vereinen ein bisschen für Unmut gesorgt. Das war wohl auch der Anlass, warum sich da ein Brahmane mit einem dicken Knüppel hinter einem Busch versteckt hat und den ehrwürdigen Sariputta aufgelauert hat. Und wie der dann noch dazu ist, auch der besonders hinterhältig, weil der ehrwürdige Sariputta mit seiner vollen Almosenschale vom Dorf zurückkam. Und da kann man sich dann natürlich auch nicht gut irgendwie wehren und bewegen. und hat ihm dann halt aufgelauert und von hinten, wie der schon an dem Busch vorbei war, hat er von hinten mit diesem Prügel halt eine auf den Rücken verpasst. Ja, klingt nicht schön. Und ja, ich möchte jetzt ja keine Vergleiche anstellen, aber wenn uns das passiert wäre, dann wäre vielleicht ein, abgesehen davon, dass einem das wahrscheinlich ordentlich wehgetan hätte, wäre womöglich auch eine gewisse ein gewisser Unmut der Person gegenüber, die dafür verantwortlich ist, durchaus hätte möglicherweise entstehen können. Und was meint er, hat der ehrwürdige Sariputta sich in dem Moment gedacht? Ich nehme mal an, der hat da gerade seine Körperachtsamkeit brav gemacht. Als Erwachter ist das ja quasi dann sein Lieblingsding, immer irgendeine Form von Achtsamkeit zu praktizieren. Und von dem Gedanken, den er da hatte, lässt sich vielleicht rückschließen, dass er gerade die Körperachtsamkeit gepflegt hat, weil er hat sich nämlich gedacht, schau an, von solch einer Art ist der menschliche Körper, dass er mit einem Knüppel geschlagen werden kann. Ne? Finde ich genial, weil also da ist ja der Brahmane nicht dran schuld, dass ich einen Körper habe, der wehtut, wenn er mit einem Knüppel geschlagen wird. Das habe ich ja selber zu verantworten, dass ich so versessen war auf eine neue Wiedergeburt, dass ich jetzt einen Menschenkörper habe. Ja, es ist mir nur so eingefallen zu dem Vorteil, dass man Kälte und Schmerz und sowas alles erträgt. Ein weiterer Vorteil, man erlangt nach Belieben, ohne Probleme oder Schwierigkeiten, die vier Vertiefungen, die die höheren Geisteszustände ausmachen und für ein angenehmes Verweilen hier und jetzt sorgen. Also wenn ihr da noch manchmal Probleme und Schwierigkeiten habt, dann wisst ihr jetzt, wie ihr eure Praxis vielleicht ein bisschen ergänzen könnt, damit auch die Vertiefungspraxis euch müheloser von der Hand geht. Und natürlich, was jetzt in so einer Liste nicht fehlen darf und auch an so einem Wochenende nicht fehlen darf, durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft tritt man hier und jetzt in die Herzensbefreiung, die Befreiung durch Weisheit, die mit dem Versiegen der Einflüsse einflussfrei ist, ein und verweilt darin. Also das Erwachen, das Erleben von Nibbana, das ist ein Vorteil, den wir erwarten können, wenn wir die Achtsamkeit auf dem Körper praktizieren. Da könnte man sich jetzt vielleicht fragen, ja, wie soll das gehen? Da ging es ja bis jetzt mal nur um den Körper. Und was ist mit dem Rest? Muss man den nicht auch verstehen? Ja, muss man. Und das steckt da auch mit drinnen. Ne? Allein, wenn wir jetzt die Erfahrung machen, meine Wahrnehmung des Körpers als das bin ich und das ist wunderbar, kann sich verändern in Richtung, das ist ein Körper, der aus den vier Elementen besteht. Da lernen wir was über den Körper, wir lernen aber auch etwas über unsere Wahrnehmungsapparat. Wir merken, dass unsere Wahrnehmungen abhängig sind von bestimmten Faktoren. Wenn ich irgendwie 100-mal in die Richtung denke, dann formen sich meine Wahrnehmungen dementsprechend. Wenn ich 100-mal in die Richtung denke, dann formen sich andere Wahrnehmungen. Oder wenn ich meinen Sinnesapparat verwende, um schöne Modehefte durchzublättern, dann wird sich meine Wahrnehmung vom Körper als etwas, das schön zu sein hat, festigen. Wenn ich in meiner Meditation damit arbeite, wie der Körper noch gesehen werden kann, dann entwickelt sich es in die Richtung. Und das, abgesehen davon, dass die eine Wahrnehmung vielleicht zu heilsameren Folgen führt als die andere, können wir hier einfach sehen, dass Wahrnehmungen auch unbeständig und bedingt entstanden sind. Und so können wir auch über die Betrachtung über den Körper einen Einblick in unser Leben gewinnen, der tief genug ist, um wirklich uns ganz von diesen inneren Einflüssen frei zu machen und tatsächlich die Bahn zu erreichen. Gut, das war vielleicht ein guter Abschluss. Das wäre ein guter Abschluss des Meditationstages, wenn, wenn das jetzt nicht nur in der Theorie ein bisschen klarer geworden ist, sondern vielleicht auch ein paar praktische Ausblicke darauf, wie wir die Körperachtsamkeitspraxis verwenden können, um so wichtige Bestandteile unserer Praxis wie der geistigen Sammlung, der Weisheitsentwicklung, dieser Förderung von Aufmerksamkeit und Wissensklarheit. Also da steckt ganz viel Potenzial drin für viele verschiedene Aspekte unserer Praxis. Und ich hoffe, dass das eine oder andere so ist, dass ihr das mitnehmen könnt, dass ihr in eure Praxis einbauen könnt. Und wünsche euch, dass die Praxis bald die großen Früchte und Resultate bringt, die der Buddha uns hier in Aussicht gestellt hat, und dass das Leiden recht bald ein Ende findet. Gut, vielen Dank.